Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er ist einer der führenden Nordkorea-Experten im deutschsprachigen Raum. Er lehrt und forscht an der Universität in Wien, hat mehrere Bücher dazu verfasst und im Gegensatz zu den meisten, die dieses abgeschottene Land nur von Fotos her kennen, tatsächlich auch viel Zeit dort verbracht. Unter anderem hat er in der Hauptstadt Pyongyang gelebt. Wie man als Europäer dort zurechtkommt, was für Hürden und Missgeschicke im verschlossensten Land der Erde auf einen lauern und warum man als junger Student überhaupt nach Nordkorea kommt, das besprechen wir heute mit Professor Rüdiger Frank.
Herr Frank, wir sprechen heute über Ihren Aufenthalt in Nordkorea, Ihr Semester, das Sie dort an der Universität verbracht haben. Die erste, wahrscheinlich wichtigste Frage vorweg: Wie kommt man als Studierender in den 90er Jahren überhaupt nach Nordkorea? Welche Universität hat denn da eine Partnerschaft mit Pyongyang?
Ja, das Ganze war wirklich von einer ganzen Reihe von Zufällen getrieben und auch relativ einzigartigen Situationen. Ich war damals Student an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vor der deutschen Wiedervereinigung war die in Ost-Berlin und hatte entsprechend ein Austauschabkommen mit der Kim Il-sung-Universität in Pyongyang. Und der Natur der deutschen Einheit ist es zu verdanken, dass sämtliche Verträge aufrecht geblieben sind, auch nach der Vereinigung. Sodass auch dieses Austauschabkommen zumindest legal, formal mal aufrecht geblieben ist. Und unsere Professorin in Koreanistik an der Humboldt-Universität, die war halt auch jemand, die als Dolmetscherin von Erich Honecker eben auch mit Kim Il-sung gesprochen hatte und so weiter. Also die hatte die Kontakte. Und im Rahmen des Studiums, wenn man so eine Sprache, so ein Land studiert, ist ja irgendwann mal so weit, dass man ins Land geht. Und das war einfach die erstbeste Gelegenheit, die sich geboten hat. Das Ganze finanziert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Also ganz regulär wie ein normaler Studienaufenthalt auch. Aber das Abkommen stammte tatsächlich noch aus Vor-Wiedervereinigungszeiten zwischen Humboldt-Universität und Kim Il-sung-Universität.
Das heißt, die Kim Il-sung-Universität in Pyongyang hat auch nach der Wende, als Sie eigentlich in keinem sozialistischen Bruderstaat mehr gelebt haben, trotzdem diesen Austausch weiterhin zugelassen. Wissen Sie, wie viel lange das noch ging?
Ich glaube, also wir waren insgesamt 6 Leute, waren für das Wintersemester 91, 92 dort. Und ich glaube, nach uns war noch mal eine Gruppe von der Humboldt-Uni dort. Und dann hatten wir uns kollektiv so sehr daneben benommen, dass man dann letztlich doch das Abkommen irgendwie entweder beendet oder hat ruhen lassen. Interessantes Detail am Rande, wir hatten auch bis, ich glaube, 1993 einen nordkoreanischen Sprachlektor, also einen Mann, der auch von der Kim Il-sung-Uni kam und dort in Berlin die Studierenden in koreanischer Sprachpraxis unterrichtet hat. Also mit dem haben wir quasi gesprochen, das war so unser Muttersprachler.
Kurz nur ein Detail am Rande, Sie haben es eh schon skizziert, aber was haben Sie genau studiert, nur dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen?
Ich habe Koreanistik studiert, in Österreich hieße das dann Koreanologie und das Ganze in Verbindung mit Volkswirtschaftslehre und internationalen Beziehungen.
Ich habe aus einer Ihrer Lektüren gelernt, dass Sie ursprünglich gar nicht vorhatten, nach Nordkorea zu gehen. Ich glaube, Sie wollten nach Südkorea. Im Nachhinein waren Sie aber, glaube ich, doch ganz glücklich drüber. Erzählen Sie uns ein bisschen was, wie das zustande gekommen ist.
Ja, das mit dem Glückszustand hat schon ein bisschen gedauert, muss ich zugeben. Zum Anfang war ich überhaupt nicht froh. Ich wollte nicht nach Nordkorea, ich wollte nicht nach Südkorea, ich wollte nach Korea, um die Sprache zu lernen. Und das war einfach, ich meine, Anfang der 90er Jahre war das schon noch eine ziemliche Reise. Es war noch nicht so üblich, da mal schnell in den Flieger zu steigen mit einem Direktflug zu einem finanzierbaren Preis. Und Internet gab es zwar schon, aber war auch noch nicht so weit entwickelt wie jetzt. Das heißt, so einen Studienaufenthalt zu organisieren war auch urmühsam. Und Nordkorea bot sich einfach als erste Gelegenheit an. Und als jemand, der in der DDR und in der Sowjetunion groß geworden ist, habe ich gedacht, naja, wie schlimm wird es denn werden? Sozialismus kann ich. Ich habe also 22 Jahre letztlich in sozialistischen Ländern gelebt und dachte, naja, Nordkorea ist schon irgendwie noch eine Stufe, sage ich mal, härter, aber so viel anders wird es nicht sein. Und das hat sich allerdings als Trugschluss herausgestellt. Also zum Anfang war ich doch sehr enttäuscht von den Möglichkeiten, die ich dort hatte. Und das hat sich erst ich glaube, ab Ende der 90er Jahre herauskristallisiert, dass es letztlich doch keine so schlechte Idee war. Aber das war damals anfangs noch nicht abzusehen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben damals geglaubt, Nordkorea sei Sozialismus wie bei Ihnen daheim in der DDR, bloß ein bisschen härter. Was wussten Sie denn eigentlich generell über dieses Land? Sie haben jetzt schon angesprochen, das Internet war noch eher in den Kinderschuhen. Man konnte nicht mal so schnell auf YouTube einige Reiseguides etc. ansehen. Man konnte auf Google Maps nicht schauen, wo die Universität liegt und ähnliches. Was wussten Sie eigentlich aktiv?
Ich sollte vorausschicken, dass mich Nordkorea auch damals, also Anfang der 90er, 91, nicht so interessiert hat. Das war nicht der Grund, warum ich Koreanistik studieren wollte, sondern mich hat diese Kombination mit Wirtschaft und internationale Politik interessiert. Und da war Südkorea für mich eigentlich wirklich das attraktivere Land. Das war gerade dabei, auch in Europa wirtschaftlich Fuß zu fassen mit Unternehmen, die man heute auch noch kennt. Samsung, LG, die hießen damals noch Goldstar, Daewoo, ein Automobilbau, den gibt es nicht mehr. Aber Sie wissen, was ich meine. Also das war eigentlich das Interessantere. Das Wirtschaftsmodell hat mich interessiert. Quasi Südkorea als sozusagen erster Nachfolger des japanischen, ostasiatischen Entwicklungsmodells. Das fand ich eigentlich faszinierend. Und über Nordkorea wusste ich passiv eben letztlich nur, dass es ein sozialistisches Land ist, dass es ein bisschen Steilzeitkommunismus ist, wie man das damals so umschrieben hat, dass es dort einen großen Führer gibt mit entsprechendem Führerkult. Damals war Kim Il-sung ja noch an der Macht. Das war letztlich alles, was ich wusste. Und mehr hat mich damals auch nicht wirklich interessiert, um ganz ehrlich zu sein. Das hat sich später natürlich geändert.
Kim Il-sung, der Großvater vom heutigen Herrscher, nämlich Kim Jong-un. Nur um das auch dazu zu sagen, gab es irgendwelche Hürden für Ihren Aufenthalt in Nordkorea? Viele Unis, an denen man sich bewirbt, wenn man ein Auslandssemester machen will, die wollen Credentials, irgendwelche Voraussetzungen, irgendwelche Anforderungen, die vielleicht auch über die normalen Noten und über normalen Prüfungen hinausgehen. Wie war das damals bei Ihnen?
Ja, also ein Leumundszeugnis musste ich nicht abgeben, jedenfalls kein formelles, wenn Sie das meinen. Aber na, es ist schon gar nicht so dumm gefragt, weil wir waren damals Studierende aus Ex-DDR-Bundesländern und zum Teil auch aus westdeutschen Bundesländern, die an der Humboldt-Uni Koreanistik studiert haben. Und diejenigen, die aus dem Westen kamen, durften nicht nach Nordkorea, obwohl wir de facto Bürger des gleichen Staates waren. Also es hat schon geholfen, dass wir, die wir dann gehen konnten, tatsächlich ehemalige DDR-Bürger waren. Das scheint ein Kriterium gewesen zu sein. Und das Wichtigste war ganz klar von der Frau Professorin Helga Picht, die unsere Fürsprecherin und auch die Organisatorin des Ganzen gewesen ist, die hat letztlich auch ihren Leumund quasi in die Waagschale geworfen, gesagt, das sind hier meine Leute und das ist halt unser reguläres Programm und das wird schon passen. Also ich glaube, auf diese Ebene ist das dann zustande gekommen.
Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, das war eine ziemlich lange Reise damals mit Direktflügen und so, war noch nicht. Wie sind Sie denn überhaupt ins Land gekommen? Mit dem Flugzeug, mit dem Zug? Wie hat das funktioniert?
Also ich meine, wir jammern auf hohem Niveau, ne? Das war mit einem Zwischenstopp in Moskau. Das war damals die übliche Flugroute. Über Scheremetyevo ist man dann nach Nordkorea geflogen. Das war letztlich nur ein Zwischenstopp. Wenn ich mir anschaue, wie deutsche Aufbauhelfer in den 50er Jahren dann mit 5 oder 6 Zwischenstopps nach Nordkorea gelangt sind, da war das schon die Luxusklasse. Aber ja, von der Sache her war das gar nicht so kompliziert. Flug nach Moskau, Flug nach Pyongyang und dann wurden wir sowieso abgeholt und letztlich in Betreuung übergeben, aus der wir dann bis zur Abreise auch nicht wieder rausgekommen sind.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, über den sprechen wir gleich, den müssen wir uns unbedingt merken, diese Begleitung. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie gelandet sind und dann, ich kann jetzt den Flughafen nicht genau verorten, das wissen Sie sicher besser, ich weiß nicht, was man von Flughafen genau sieht, aber was haben Sie sich gedacht, als Sie das erste Mal Pyongyang erblickt haben? Was war Ihr erster Gedanke?
Ach, damals fand ich das noch gar nicht so schlimm. Ich meine, naja, schauen Sie, meine Hauptmotivation war ja, die Sprache zu lernen. Und daraus hat sich dann später auch die Frustration ergeben, weil die Interaktion mit den Menschen nicht möglich war. Aber das ist mir bei der Landung nicht sofort klar geworden. Das war ein Flughafen, naja, der hatte schon so ein bisschen den Charme der 70er, 80er Jahre, ist ja inzwischen komplett modernisiert worden. Aber es ist wurscht, ich werde den Land nicht anhand seines Flughafens einschätzen. Und wir sind dann in einen Bus verfrachtet worden und wurden dann in unser Wohnheim gefahren, wo wir dann gewohnt haben. Ja, Pyongyang war durchaus eine, sag ich mal, sozialistisch moderne Stadt mit sehr viel Beton, breiten Straßen, wenig Autos, auch einem sehr spezifischen Geruch, daran kann ich mich erinnern. Aber das war auch schon alles. Also zum Anfang war der Eindruck weder positiv noch negativ, sondern wie es so ist, man kommt in ein neues Land. Man freut sich drauf, auch irgendwie die Sprache dann von den Menschen vor Ort zu erlernen. Also die Grundstimmung war eigentlich zum Anfang durchaus positiv. Und besonders Schlimmes ist mir da nichts aufgefallen. Ja, natürlich die Bilder vom Kim Il-sung überall und Statuen und die entsprechenden Losungen. Aber daran war ich als DDR-Bürger auch so ein bisschen gewöhnt. Also das fand ich nicht so außergewöhnlich.
Es gab es ja in eigentlich allen sozialistischen Ländern. Herr Frank, vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, weil Sie jetzt gerade schon den Flughafenvergleich zu den 90ern und der Jetztzeit angesprochen haben, kurz einmal auch diesen Punkt anzusprechen, da Nordkorea in den 90er Jahren natürlich nicht vergleichbar ist mit 2025. Das heißt, wir sprechen über etwas, was über 30 Jahre her ist. Können Sie vielleicht ganz kurz skizzieren, was sich vielleicht auch, was man von außen gut erblicken kann, tatsächlich jetzt groß geändert hat? Das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was Sie damals erlebt haben.
Also es ist furchtbar schwer, überhaupt zu wissen, wo man da anfangen soll. Also das ist auch, das sollte ich vorausschicken, einer der Gründe, warum meine Sicht auf das heutige Nordkorea immer etwas optimistischer ist als vielleicht der Mainstream, weil ich das Nordkorea von heute eben vergleiche mit dem Nordkorea, wie ich es 1991 erlebt habe. Und da muss ich sagen, trotz allem, was da noch zu tun ist, hat sich wirklich enorm viel getan. Und das fängt wirklich beim Flughafen an. Der ist jetzt komplett modernisiert, sieht aus wie, sag ich mal, fast jeder andere moderne Flughafen, von ein paar landesspezifischen Eigenheiten vielleicht abgesehen. Die Straßen sind in einem besseren Zustand. Es sind mehr Autos auf den Straßen. Es gibt inzwischen auch sowas wie Werbung auf den Straßen. Es gibt sowas wie Geschäfte, die man sieht, wenn man die Straßen entlang fährt. Das gab es damals alles überhaupt nicht. Damals gab es auch keine Taxis. Dafür gibt es heute Taxis. Damals gab es keine Cafés, keine Restaurants, in die man hätte gehen können. Das gibt es heute alles. Es gab keine Einkaufsmöglichkeiten, abgesehen von den internationalen Hotels und so ein Devisengeschäft. Eines davon hieß idealerweise Ragwon, das heißt Paradies auf Nordkoreanisch. Auch eine lustige Idee, wie man so einen Devisenladen Paradies nennen kann oder irgendwie ein bisschen ehrlich, auch wenn man es offen zugibt. Das war so ziemlich das Einzige. Heute können Sie, ja, ich will fast sagen, shoppen in Pyongyang. Das ging damals auch alles nicht. Die Menschen sehen heute wesentlich diverser gekleidet aus. Also damals wirkte das alles noch sehr uniform und neue, moderne Gebäude gab es im Prinzip kaum. Wie gesagt, das strahlte alles so ein bisschen den Charme, so Bauhaus-Charme aus, 70er-Jahre-Gebäude, wer sich was drunter vorstellen kann. Heute ist die moderne Architektur eher so ein bisschen am modernen China orientiert zum Teil. Also viel mit Glasfassaden und solchen Sachen. Also der komplette äußere Eindruck und auch das Gefühl, wenn man in der Gesellschaft unterwegs ist, war damals ein ganz anderes.
Wenn Sie jetzt den Vergleich von Cafés und Shopping-Einrichtungen angesprochen haben, ich glaube, das ist ein guter Moment auch, um auf eins Ihrer Bücher hinzuweisen, nämlich Unterwegs in Nordkorea, wo Sie ja einen Reiseführer geschrieben haben. Und falls es dieses Buch war, ich vermischt ihr ein bisschen im Kopf, es gibt ja zwei recht bekannte Werke von Ihnen. In einem schreiben Sie, dass es am Kim-Il-Sung-Platz, also quasi der große, wichtige Platz in Pyongyang, sogar ein Wiener Kaffeehaus gibt. Gibt es das denn noch? Und was hat es damit auf sich? Das hätte man ja nicht erwartet.
Ja, das heißt natürlich heute längst nicht mehr Wiener Kaffeehaus und hieß es damals ja auch nicht. Interessanterweise heißt das auch Chajib, wie alle anderen Cafés, also Teehaus eigentlich. Aber das ist tatsächlich gegründet worden von einem deutschen Unternehmer, der hier in Döbling im 19. Bezirk gewohnt hat. So wie ich, quasi ein Exilant hier in Wien. Und den habe ich mal auf einer Messe kennengelernt, 2010 in Pyongyang. Und der hat mir damals von seiner Idee erzählt, dass er das erste Kaffeehaus in Pyongyang eröffnen möchte. Und ich habe gedacht, oh Gott, ist der wo angerannt? Das wird der nie was. Und ja, ein Jahr später hatte der das. Und das ist tatsächlich gegenüber vom Taedonggang an der Seite vom Revolutionsmuseum oder vom Geschichtsmuseum am Kim-Il-Sung-Platz mit, ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, Sacher-Café, eine große Werbung, die drin hing. Also das war so der einzige Hinweis wirklich auf Wien, aber mit einem vernünftigen Café, das muss man schon sagen. Und das Kaffeehaus gibt es heute noch, aber ich glaube, der Eigentümer ist es längst nicht mehr. Der ist, glaube ich, mehr oder weniger rausgedrängt worden aus diesem Geschäft. Das wird inzwischen, glaube ich, rein von nordkoreanischen Betreibern geführt. Und ist auch nicht das einzige Kaffeehaus geblieben. Also der hat damals damit wirklich einen massiven Trend gesetzt. Hatte also den richtigen Riecher, hatte nur leider in diesem Business Environment, wie es in solchen autoritären Systemen oft vorkommt, keine Chance, da wirklich dauerhaft davon zu profitieren, dass er ein Pionier gewesen ist.
Immer etwas schwierig mit Joint Ventures in solchen Ländern. Aber kommen wir zurück zu Ihrem Aufenthalt. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Sie haben vorher schon angesprochen, Sie waren in einem Studentenheim untergebracht oder in einer Unterkunft. Das heißt, Sie haben logischerweise nicht selbst einfach eine Wohnung gesucht, eine WG aufgemacht etc. Wie war das? Was war das für eine Einrichtung? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das heißt auf Koreanisch Waegogin Kisokso, heißt Wohnheim für Ausländer. Das ist so typisch nordkoreanische Denke, dass man die Ausländer gerne auch ein bisschen isoliert. Das heißt, wir haben auch nicht mit im normalen Studentenwohnheim gewohnt, wo also, sage ich mal, Studierende vom Land an der Kim-Il-Sung-Universität lebten, sondern es war wirklich rein für Ausländer. Und Ausländer bedeutete damals 1991 zum größten Teil Chinesen. Dann waren wir halt 6 Deutsche. Wir hatten noch einen Kubaner. Ich glaube, 1 oder 2 Vietnamesinnen haben da auch gewohnt. Und ja, ich bitte um Nachsicht, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Aber das war sozusagen die Gruppe, die wir dort hatten. Und vor 1990 wäre es üblich gewesen, dass wir einen sogenannten Dongsuk-Seng gehabt hätten, also einen Mitbewohner. Das war so damals die durchaus kluge Idee. Leute, die zum Sprachstudium da hinkommen, wohnen im Zweibettzimmer. Einer davon ist der ausländische Student oder Studentin und der andere ist dann ein Nordkoreaner oder Nordkoreanerin, sodass die beiden dann quasi miteinander Koreanisch reden können. Das wäre super gewesen. Nur, wie gesagt, es war nach der Vereinigung. Wir waren inzwischen Menschen aus dem westlichen Ausland. Dementsprechend haben wir dieses Vertrauen nicht mehr erhalten, einen Dongsuk-Seng zu bekommen, sondern wurden einfach 2 Deutsche auf ein Zimmer gelegt. Und das hat natürlich nicht geholfen, um jetzt irgendwie die Sprache besser zu erlernen. Zumal, wie ich schon angedeutet habe, wir eben sonst keinen Kontakt mit regulären Nordkoreanern hatten im Alltag. Das war sehr, sehr schwierig. Das komplette Leben spielte sich eigentlich im Wohnheim ab. Also wir kriegten dort 3 Mahlzeiten pro Tag. Die haben wir natürlich bezahlt in harter Währung. Da gab es eine Kantine unten und da trat man dann halt an zum Frühstück, holte sich so sein Essen ab und aß das dann halt. Frühstück, Mittag, Abendessen, das war's. Das war ein Fußweg zur Kim Il-sung-Universität von vielleicht 200 Metern oder so. Ich bin danach, in den Jahren danach, noch öfter mit dem Auto an diesem Wohnheim dran vorbeigefahren. Das ist, glaube ich, keines mehr. Zumindest sieht es nicht mehr so aus. Aber ja, das war so im Prinzip das Setup, in dem wir da untergebracht waren.
Das klingt jetzt wenig aufregend, klingt eigentlich nach normalen Studentenheim mit angeschlossener Mensa. Aber was Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, ist, dass Sie keinen Kontakt hatten. Wie können wir uns das vorstellen? Ich meine, Sie hatten Ihren deutschen Mitbewohner, gut, von dem werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht so viel Koreanisch gelernt haben. Aber wenn man in einer Vorlesung sitzt, sind Sie da auch nur mit Ihren ausländischen Studierenden gesessen oder gab es da zumindest die Möglichkeit, zwischen Tür und Angel mal kurz zu quatschen?
Nee, gar nicht. Das war so diese Frustration, die sich da so schrittweise aufgebaut hat, die ich im Nachhinein bedauere, weil die mich auch sehr blockiert hat. Also ich war dann irgendwann so sauer, dass ich gar nicht mehr mir Mühe gegeben habe, noch neue Dinge zu lernen. Irgendwann hat man dann, ich weiß auch nicht, ist dann irgendwann genug. Ich bin ja auch nicht hingegangen, um Nordkorea zu studieren, muss man auch sagen. Sonst hätte ich das etwas entspannter gesehen, sondern ich bin hingegangen, um Koreanisch zu lernen. Und das ging einfach partout nicht. Ja, das muss man sich so vorstellen. Morgens laufen wir also vom Wohnheim da zur Kim Il-sung-Universität, gehen da den Hügel hoch an so ein paar Losungen vorbei zum Hauptgebäude. Das ist so ein Hochhaus, ich glaube 20 Stockwerken oder sowas. Dann geht man da unten rein in den Fahrstuhl, fährt in den 5. Stock. Da hatten wir unseren eigenen Raum, in dem wir unterrichtet wurden. Und es waren wirklich nur wir 6 Deutschen, die da waren mit unseren verschiedenen Sprachlehrern, die dann jeweils die einzelnen Sachen, Konversation, Grammatik, wie man das so aufgliedert, macht. Im 20. Stock gab es eine Germanistikabteilung. Und wir haben gesagt, hey, das muss doch toll sein für die, dass die mal ein paar Muttersprachler, Deutsche quasi im Haus haben. Wollen wir da nicht uns mal mit den Studenten mal austauschen, ne? Dass die mal Deutsch sprechen können, wir mal Koreanisch sprechen können? Nee, ging gar nicht. Das Einzige, was wir durften, war, deren Bibliothek zu benutzen, weil es ist ja Urfahrt gewesen dann auch. Was macht man so in seiner Freizeit sonst, ne? Und da gab es dann zumindest so klassische deutsche Bücher, also ja, was so, sag ich mal, politisch unbedenklich ist, ne? Also aus der Zeit von vor 1920, 10 oder irgendwie sowas, also eher so klassische Werke. Aber mehr war nicht, mehr war wirklich nicht. Mein Koreanisch war auch nicht so gut damals, dass ich so spontan jetzt einfach entlang des Weges mal mit den Leuten tiefgreifende Gespräche hätte führen können. Meine, über Basics konnte man sich schon austauschen, aber da war auch immer so eine Zurückhaltung da. Also wir haben mal versucht, durch die Stadt konnten wir uns frei bewegen, muss ich sagen. Haben mal versucht, mit Menschen ein Gespräch anzufangen, einfach mal zu fragen, wie spät es ist oder so, was man halt so gerade gelernt hat. Und die rannten dann weg, ohne uns Auskunft geben zu wollen. Also die wollten nicht mal sagen, wie spät es ist. Das hat furchtbar genervt, muss ich sagen. Also die ersten Male war es komisch oder witzig, beim 10. Mal dann einfach nur noch fürchterlich lästig. Und ja, der Hintergrund war klar, das haben wir dann später herausgefunden, die wollten nicht gesehen werden, wie sie mit ja offensichtlich äußerlich erkennbar Ausländern sprechen, hätten darüber nämlich dann einen Bericht schreiben müssen. Und wenn sie keinen Bericht geschrieben hätten, aber jemand hätte gesehen, dass sie mit einem Ausländer sprechen, hätten sie Probleme bekommen, weil sie keinen Bericht geschrieben haben. Wenn sie einen Bericht geschrieben hätten, hätten sie Probleme bekommen, weil der vielleicht nicht formal korrekt war oder weil sie sich damit verdächtig gemacht hätten. Also waren wir im Prinzip sowas wie ein wandelndes Problem und da hatten die einfach keine Lust drauf, sich damit auseinanderzusetzen.
Sie haben also in der Bibliothek alte Klassiker ausbauen können, vielleicht Goethes Faust in Pyongyang gelesen, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und wenn Sie auf der Straße unterwegs waren, sind die Leute von Ihnen davongelaufen. Was macht man denn dann den ganzen Tag, wenn man gerade nicht in einer Vorlesung sitzt? Sie haben gesagt, Sie konnten sich frei bewegen. Haben Sie da irgendwas unternehmen können, zumindest abgesehen von den Sehenswürdigkeiten, die man sich ja vielleicht anschauen kann?
Ja, mit den Sehenswürdigkeiten ist es auch so. Also von außen kann man sich das schon anschauen, aber man kann ja auch nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwo reingehen oder sich irgendein Ticket kaufen. Das muss alles organisiert werden und das wurde schon auch gemacht, aber das hat natürlich nichts mit dem Alltag zu tun. Nein, also was konnten wir machen? Erstens, unser Bewegungsradius war ganz massiv eingeschränkt, weil Fahrräder durften wir nicht haben. Es gab damals keine Fahrräder in Pyongyang. Die waren verboten, die galten als rückständig. Das war so ein bisschen Seitenhieb auf die Chinesen, weil ich war dann im Jänner 92 in Beijing und habe gesehen, wie da die Fahrspur für die Fahrräder breiter war als die für Autos. Und die Nordkoreaner waren eben so arrogant, die Führung damals, zu sagen, nein, also das ist ja völlig unter unserem Niveau, Fahrräder gibt's nicht. Naja, aber Alternativen gab es halt auch nicht. Also die meisten Wege konnten wir dann echt nur zu Fuß zurücklegen. Und Pyongyang ist schon ganz schön groß. Also man hat da auch keine Lust, jeden Tag 10 Kilometer zu gehen, um irgendwo zu einer Sehenswürdigkeit zu gehen. Das macht man einmal, aber nicht so häufig. Dann gibt es ein öffentliches Verkehrsnetz. Das bestand damals aus diesen Trolleybussen, also Busse mit so einem Dingens, was da zu so einer stromführenden Oberleitung führt. Das war immer ein relativer Sport. Erstens standen da urlange Schlangen an den Haltestellen, dass man da überhaupt erstmal reinkam. Und dann waren die auch knallhart. Die haben eine bestimmte Zeit an der Haltestelle gestanden und da sind die losgefahren. Und wer halt noch nicht eingestiegen war, der hatte Pech. Also ich war ja damals noch jung und sehe mich noch, wie ich da wirklich öfter so 100-200 Meter mit der Stange da neben der Tür in der Hand neben diesem Obus hergelaufen bin, bis endlich die Leute innen drin so weit nachgerückt waren, dass ich aufspringen konnte. Gut, man muss sagen, der Fahrer ist dann auch langsam gefahren. Ne? Aber ja, auch da hat man dann auch nicht immer so furchtbar Lust drauf. Dann gab es eine U-Bahn, da hatten wir aber bei uns damals keine U-Bahn-Station in der Nähe. Die war schwer zu erreichen. Und ja, die U-Bahn ist natürlich auch irgendwie nicht so, dass man damit überall hinkommt. Und die Frage ist, warum sollte ich irgendwo hinfahren? Wie gesagt, ich konnte nirgendwo hingehen. Ich konnte in kein Restaurant, ich konnte in kein Café, ich konnte nicht zum Shoppen irgendwo hingehen. Dann war es auch noch kalt. Das war das Winterhalbjahr und in Nordkorea waren es schon minus 20 Grad im Winter. Das muss dann irgendwie auch nicht sein, dass man sich da ewig lange draußen aufhält. Also ja, da war sicherlich auch eine gewisse Methode dahinter. Ne? Warum sollte der Staat ein großes Interesse haben, dass die Leute jetzt irgendwie ständig wie die Pingpongbälle da durch die Stadt cruisen? Die sollen gefälligst von zu Hause zur Arbeit und zurück. Und fertig. Und das hat auch in unserem Fall dann letztlich als einschränkender Mechanismus recht gut funktioniert.
Sie konnten in kein Restaurant, in keine Bar etc. reingehen. Warum eigentlich nicht? Hat man sie nicht reingelassen oder was war das Problem?
Ja, es gab zwei Probleme. Erstens gab es keine, beziehungsweise nicht, naja, das muss ich einschränkend sagen, es gab natürlich schon welche, aber es war nicht für uns erkennbar. Heute ist das anders. Ne? Also heute steht das überall draußen dran, Shikdang, Restaurant und dann die konkurrieren ja miteinander. Die werben ja heutzutage um Kunden. Das war damals gar nicht der Fall. Das heißt, wie soll ich sagen, stellen Sie sich eine Stadt vor, so eine Neubausiedlung, wo es keine Geschäfte gibt. Es gab Ausnahmen natürlich, es gab das Cheopaekwajom, das Kaufhaus Nummer 1 und dann gab es das Kinderkaufhaus und dann irgendwie Kaufhaus Nummer 2 gab es irgendwie auch noch in der Nähe vom Bahnhof und es gab Restaurants in den internationalen Hotels. Also im Kodio Hotel waren wir eigentlich meistens. Das war das eine Problem. Also es fehlten einfach die Restaurants oder die Orte, wo man hingehen konnte. Das zweite war, dass es 3 Währungen damals gab in Nordkorea. Die eine Währung nannte sich klar Urihwa, also unsere Währung. Da sind die Koreaner in Nord und Süd sich einig. Unser heißt immer koreanisch. Die war also für die Einheimischen gedacht. Und dann gab es eine Währung für sozialistische Ausländer. Und dann gab es eine Währung für kapitalistische Ausländer, also für uns. Also unsere Geldscheine, das waren richtig, die gab es als Schein, waren blau, blau-grün. Dann die für die sozialistischen Ausländer, klar, rot. Und die für die Einheimischen waren bunt. Und die waren aber untereinander nicht kompatibel. Es gab schon sowas wie einen Schwarzkurs, den habe ich dann später rausgefunden mit den Chinesen zusammen. Da haben wir dann recht einträgliche Geschäfte gemacht. Den habe ich meine D-Mark gegeben. Die haben mir dafür ihre sozialistischen Won gegeben zu einem günstigeren Kurs. Und damit konnte ich dann einkaufen. Wenn einer dumme Fragen gestellt hat, habe ich gesagt, ich bin aus der DDR. Und die hatten damals, glaube ich, alle noch gar nicht verstanden, dass eine Wiedervereinigung stattgefunden hatte ein Jahr vorher. Damit bin ich meistens durchgekommen. Aber für die Nutzung der einheimischen Einrichtungen brauchte man normalerweise die einheimische Währung. Und da war kein Rankommen. Dafür hätte man Kontakte mit Nordkoreanern haben müssen, die hatten wir aber nicht. Ich meine, ich habe schon ein paar Geldscheine mir so zu Souvenirzwecken dann besorgen können, auch wiederum mit Hilfe von chinesischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber grundsätzlich war das eigentlich das Haupthindernis. Also ich hatte ein Geld, mit dem keiner was anfangen konnte. Und sollte ich vielleicht auch noch sagen, wo wir über Unterschiede sprechen zwischen Nordkorea damals und Nordkorea heute, die wollten mein Westgeld auch nicht haben, die wollten meine Dollars nicht, die wollten meine D-Mark nicht. Das würde einem heute nicht mehr passieren.
Also keine Devisen erwünscht.
Nein, weil die nichts damit anfangen konnten. Für die war das ist so für mich als Ökonom auch irgendwo schön, nochmal daran erinnert zu werden, dass ja, eigentlich ist das nur bedrucktes Papier. Ich meine, wir interpretieren einen bestimmten Wert hinein und das funktioniert auch recht gut, weil alle um uns herum das genauso sehen. Aber wenn man dann in ein System kommt, wo das einfach die Grundfunktionen des Geldes nicht mehr funktionieren, also wenn das kein universelles Tauschmittel mehr ist, in anderen Worten, wenn man damit nichts kaufen kann, dann braucht das auch keiner. Wie gesagt, das ist heute ganz anders. Also heute ist ja quasi der Dollar die Parallelwährung und die reißen einem das aus der Hand, wenn man da andeutet, das ausgeben zu wollen. Aber damals konnten die damit nichts anfangen. Ich habe in einem meiner Bücher diese Anekdote reingeschrieben, kann ich ja kurz erzählen, mit dem Eis, wo ich ein Eis kaufen wollte. Das war, muss ich sagen, noch Anfang Oktober, da war es noch einigermaßen warm. Im Jänner kaufe ich kein Eis. Aber da war also eine ältere Dame, die verkaufte ein Eis auf der Straße. Und ich dachte, ah ja, wäre ja nicht schlecht. Und dann bin ich halt hin und habe dann irgendwie mit meinem Basic-Koreanisch ihr erklärt, dass ich gerne so ein Eis hätte. Und ja, ja, ich wollte mir das auch geben. Und dann habe ich ihr so mein sozialistische Won hingehalten und sagte, nee, das nimmt sie nicht. Dann dachte ich, Mist, was machst du? Habe ihr meine D-Mark hingehalten oder Dollar? Nee, die wollte sie auch nicht. Die hat mir echt das Eis nicht verkauft. Und plötzlich tauchte dann spontan ein Mensch aus der Masse auf, ob es nur einer von denen war, die hinter mir hergelaufen sind oder ob es einfach ein freundlicher Mensch war. Es ist ja so, die Menschen sind ja dort super hilfsbereit. Das weiß ich natürlich nicht. Und der hat das Eis dann für mich gekauft mit seiner eigenen Währung und hat mir das dann quasi geschenkt. Also mein Eis habe ich bekommen, aber kaufen habe ich es halt nicht dürfen.
Na gut, besser als selbst bezahlen. Vielleicht kann man es auch so sehen.
Ja, also furchtbar teuer war es jetzt auch nicht, aber das schränkt einen natürlich ein. Also selbst wenn ich ein Restaurant gefunden hätte irgendwo in der dritten Querstraße, ich hätte dann nichts zahlen können. Das ging einfach nicht.
Muss ja auch wahrscheinlich für Sie als ehemaliger Bürger der DDR interessant gewesen sein, weil gerade Devisen ja in vielen sozialistischen Ländern extrem begehrt und wichtig waren. Ich meine, Westmark waren in der DDR entscheidend für sehr viele, auch für sehr viele Privatpersonen. Und da wollte man es einfach nicht.
Absolut. Ich sage ja, also ich hatte mich ja anfangs der Illusion hingegeben, dass ich im Prinzip weiß, wie es funktioniert und musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Und das ist eines dieser konkreten Beispiele. Wie Sie sagten, in der DDR, wer Westgeld hatte, war im Prinzip König. Es gab bestimmte Dinge nur gegen Westgeld. Man konnte, wenn man seinen Trabi reparieren lassen wollte und brauchte einen Termin, musste man sich halt nicht ein Jahr vorher anmelden, sondern ist einfach hingegangen, hat da, weiß ich, ein paar Mark West auf den Tisch gelegt und schon lief das. Man wurde im Prinzip als deutlich willkommenerer Kunde behandelt. Aber in Nordkorea gab es das Prinzip von Kunde überhaupt nicht. Das ist heute anders, aber diese Motivation, etwas zu verkaufen, hat es überhaupt nicht gegeben. Verkaufen war mehr eine Form von Verteilung, also quasi ein administrativer Vorgang. Und das Geld, ja, das musste irgendwie auch noch mit auf dem Tisch liegen. Aber das war nicht das eigentliche Mittel, was das Ganze gesteuert hat. Die Preise waren vom Staat reguliert, die Mengen, die verkauft wurden, wurden vom Staat reguliert. Sogar der Zugang. Es gab natürlich für Eis nicht, aber für zum Beispiel Fernseher oder sowas gab es Bezugsscheine. Und wenn man diesen Bezugsschein nicht hatte, konnte man Geld haben, so viel man wollte. Man konnte keinen Fernseher kaufen. Noch ein anderes Erlebnis steht auch in einem meiner Bücher drin, wo ich relativ früh, als ich dort gelandet bin, bin ich ins Kaufhaus Nummer 1 und wollte mir eine Kaffeetasse kaufen. Weil ich hatte nur 20 Kilo Fluggepäck für ein halbes Jahr, ist nicht so viel. Und da dachte ich, okay, also eine Kaffeetasse brauchst du nicht mitnehmen, die wird es da schon geben. Mir war auch klar, dass das jetzt vielleicht keine besonders schöne Kaffeetasse sein wird, aber es war mir ja wurscht, Hauptsache sie hält halt das Wasser, das Heiße, wo ich dann mein Kaffeepulver reinschütten kann. Und bin da halt in das Kaufhaus Nummer 1 und im ersten Stock habe ich tatsächlich so eine Pyramide mit hässlichen Kaffeetassen gefunden, die waren echt hässlich. Ja, so eine fette rote Blume da drauf irgendwie, aber war mir ja wurscht. Dachte, na wunderbar, hast gefunden. Hab hier Shop Devon Tongmu, also Kameradin, Verkäuferin, gefragt, sag, wie sieht's aus? Ich hätte gern so eine Tasse. Und dann guckte die mich so an und flötete dann so, ups, sind die da? Haben wir nicht. Und ich dachte, was? Ich sehe sie doch, die stehen da direkt vor mir. Und hab dann nochmal mit Pantomime und so drauf gezeigt und dann kriegte die Panik und rannte weg. Also ich konnte die Kaffeetasse nicht kaufen. Warum? Weil das war Dekoration. Verkauft wurde nur das, was sozusagen über diese vollen Regale hinaus vorhanden war. Auch das anders. In der DDR hat man dann halt ab und zu mal leere Regale gesehen. Die wurden dann so mit Rotkohlköpfen ein bisschen ausdekoriert, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Und ganz so katastrophal war es nicht. Wir hatten ja relativ hohes Angebot in der DDR. Aber wenn es mal nichts gab, dann war es halt weg. In Nordkorea sind die Regale damals immer voll gewesen und verkauft wurde das, was sozusagen am Boden in irgendwelchen Packeln lag, war mir damals auch überhaupt nicht klar. Ja, das heißt, egal welche Währung hätte mir nichts genutzt, weil einfach das Produkt nicht vorhanden war und das, was man gesehen hat, war Dekoration. Also eine völlig mir unbekannte Welt, die es heute übrigens so in Nordkorea auch nicht mehr gibt. Das gibt's nicht mehr. Das erleben Sie nicht mehr, wenn Sie heute nach Nordkorea fahren. Ich will nicht sagen, es ist wie bei uns, aber vom Prinzip her irgendwie schon. Also was dort da ist, das wird einem auch verkauft. Und wenn man die richtige Währung hat, wird es einem auch auf dem Silbertablett noch gebracht, wenn man es gerne möchte. Also so, wie wir es eigentlich gewöhnt sind.
Vielleicht an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf Ihren Reiseführer, der gerade in diesem Zusammenhang sehr interessant zu lesen ist, unterwegs in Nordkorea, wo Sie auch, glaube ich, einen Aufenthalt in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum beschreiben, wo man von Fernseher über Kühlschränke bis weiß Gott was eigentlich alles kaufen kann inzwischen. Auch in Nordkorea, also in Pyongyang.
Das war der Wahnsinn, ne?
Das war der Wahnsinn, ja. Also große Leseempfehlung von meiner Seite. Ich habe es vor kurzem nochmal gelesen. Ist wirklich sehr unterhaltsam. Gibt es auch ein super Hörbuch, muss man auch dazu sagen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren da quasi mehr oder weniger isoliert. Sie haben keinen Kontakt und Sie waren sehr unzufrieden. Also es hat Ihnen wirklich nicht gefallen. Aber trotzdem, wenn man heute Nordkorea-Experte googelt, tauchen Sie auf. Also Sie sind irgendwie am Thema dran geblieben. Hat sich das während dem Aufenthalt noch verändert oder danach? Also woher ist dann auch diese Faszination und dieses Interesse gekommen?
Nee, also ich muss da ganz selbstkritisch sagen, ich habe mich da wie ein Idiot benommen während des Aufenthaltes. Ich habe nicht das Beste draus gemacht. Ich habe im Nachhinein viel darüber nachgedacht, habe überlegt, was ist da eigentlich mit mir passiert. Ich glaube, um es zu vereinfachen, das war schon sowas wie ein Kulturschock. Aber einer, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Also schauen Sie, es geht da mit der Sprache los. Ich glaube, das kennt ein jeder, der irgendwo in ein Ausland fährt, wo er die Sprache nicht so gut kennt. Das ist schon mal urstressig. Über alles, was man sagt, muss man nachdenken. Nichts geht irgendwie von alleine. Es ist auch alles irgendwie, man muss seine Hemmungen überwinden. Es ist unangenehm. Es ist alles mühsam irgendwie. Und das laugt einen aus. Das laugt einen ein, zwei Wochen schon aus. Aber wenn man sich vorstellt, man ist da 2, 3, 4 Monate, das ist schon echt brutal. Und dann kommt sehr darauf an, dass man die richtige innere Einstellung hat und sagt, nee, pass auf, chill mal, das ist jetzt hier normal, Kulturschock, sei offen, ja, und überhaupt. Dann mit den Leuten, mit denen wir reden konnten, die haben uns halt auch permanent belogen. Und zwar auf eine derartig offenkundige Art und Weise, dass es im Prinzip schon eine Frechheit war, ja. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, warum gibt es denn jetzt hier kein Fleisch oder sowas, dann hat es geheißen, ja, Fleisch ist eh nicht so gesund. Ja? Es ist so nach dieser Art, wo man denkt, ja klar, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Oder wir würden gerne mal da und dahin gehen, dann hat es geheißen, ja, ja, das ist im Augenblick nicht möglich, aber machen wir später. Und aus später wurde dann gar nichts. Oder ja, eben auch dieses mit den Menschen reden wollen und die liefen dann weg und keiner wollte uns sagen, warum. Also das hat zu massiver Frustration geführt. Also ein Kommilitone von mir war etwas klüger als ich. Der ist anders rangegangen, der ist deutlich offener noch gewesen. Ich habe ihn damals leicht belächelt. Also ich war einfach nur wütend. Man macht dann zu. Wissen Sie, man bleibt dann so in seiner eigenen Blase. Das kennt man heute aber auch noch. Also so Expat-Communities, die irgendwo im Ausland sind, die treffen sich dann abends und schimpfen dann einfach über das Gastland. Ja, sowas haben wir da in Nordkorea auch gemacht. Unsere Freizeitgestaltung bestand im Wesentlichen daraus, dass wir dann in der deutschen Botschaft waren und uns da jeden Abend die Kante gegeben haben, irgendwie auf eine ziemlich heftige Art und Weise, was weder gesund noch klug war. Wir haben uns dann irgendwann selbst isoliert. Ich hätte es besser wissen müssen, weil ich kenne ja solche Systeme aus eigener Erfahrung und weiß, dass da auch eine Methode dahinter steckt. Also diese Selbstregulierung. Ich habe irgendwann aufgegeben, es überhaupt zu versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wer weiß, vielleicht wäre noch mehr dabei rausgekommen, wenn ich nur dran geblieben wäre. War ich aber nicht. Ich war damals auch jung. Frustriert, Nordkorea hat mich sowieso nicht interessiert und ja, irgendwie, weiß nicht, ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Als ich zurückgekommen bin, habe ich auch gesagt, da fahre ich definitiv nicht nochmal hin, bis nach der Wiedervereinigung.
Also die Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea, meinen Sie?
Ganz genau, wo ich damals auch noch davon ausgegangen bin, dass das natürlich nach deutschem Muster passiert, also dass der Süden den Norden übernimmt. Das sah für mich auch so aus. Ich meine, da hat ja nichts funktioniert. Die Autoreifen sahen aus wie Slicks auf der Formel-1-Strecke. Da war kein Profil mehr drauf und nichts. Strom war täglich irgendwie weg. Warmes Wasser gab es 1 oder 2 Mal am Tag. Und das in unserem Wohnheim, wie wir ja schon privilegiert waren. Na, das war irgendwie kein Land, das es noch länger als ein halbes oder ein Jahr machen würde. Zumal 91 muss man sich auch zurückversetzen, das war die Zeit, wo die sozialistischen Dominosteine ja fielen, ne? Wo dann gerade auch die Sowjetunion sich auflöste und. Also das war relativ klar, Nordkorea, komm, kannst vergessen, das wird hier eh nichts. Also das vielleicht zu meiner Verteidigung. Ich habe denen auch nicht viel Zukunft gegeben. Wie, wann hat sich das geändert?
Ja, also ich glaube, das kann man aus zwei Richtungen sehen. Das eine ist mal meine persönliche Veränderung. Ich glaube, das war mehr oder weniger im Sommer 2002, als die Nordkoreaner im Juli die sogenannten Juli-Maßnahmen veröffentlicht haben. Das war das Engste, wie sie jemals an Reformen herangekommen sind. Enorm weitreichend. Da wurden die drei Währungen zum Beispiel vereinheitlicht zu einer. Es wurde der Wechselkurs verändert. Das heißt, die eigene Währung wurde massiv abgewertet gegenüber dem Dollar. Etwas, was eigentlich aus Gründen der Ehre für Nordkorea normal undenkbar gewesen wäre. Aber pragmatisch natürlich absolut sinnvoll. Also eine Anpassung des offiziellen Kurses an den Schwarzmarktkurs. Es sind die Preise verändert worden, sodass die Farmer jetzt letztlich mit Gewinn ihre Produkte haben verkaufen können. Und noch ein paar andere Maßnahmen, die für mich so darauf hingedeutet haben, dass Nordkorea jetzt in Richtung doch China, sage ich mal, vorsichtig geht. Also Sozialismus erhalten, aber gleichzeitig marktwirtschaftliche Reformen mit einbringen. Es gab dann auch diese Annäherung zwischen Nord- und Südkorea mit ersten touristischen Austausch Ende der 90er Jahre, dann im Jahr 2000 im Juni der erste innerkoreanische Gipfel. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Seoul damals, habe miterlebt, wie die Menschen damals darauf reagiert haben. Das war eine sehr berührende Erfahrung, der ganze Optimismus damals. Und natürlich auch die Nachfrageseite muss man sehen. Also das Interesse an meiner sogenannten Expertise, ich mag den Begriff Experte nicht. Ich bezeichne mich als Spezialist, also ich spezialisiere mich auf dem Land und auf ein bestimmtes Gebiet. Experte heißt, dass ich es kann, das tue ich nicht. Aber ich habe schon natürlich viel Zeit drauf investiert. Also egal, das Interesse an meiner Spezialisierung, an meinem Wissen hat tragische Hintergründe. Es ist einmal die Hungersnot in Nordkorea Mitte bis Ende der 90er Jahre, die für sehr viel internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Natürlich auch dafür gesorgt hat, dass viele internationale Hilfsorganisationen nach Nordkorea gekommen sind. Die EU hat im Jahr 2001, also viele EU-Staaten und die EU als solche, Brüssel, haben diplomatische Beziehungen eröffnet mit Nordkorea. Das heißt, die Zahl der westlichen Botschaften ging nach oben. Entsprechend auch die Zahl von medialer Abdeckung bei uns. Und dann natürlich, wir sind mal wieder bei tragischen Ereignissen, Ende 2002 dann diese zweite Atomkrise, die letztlich bis heute andauert, wo da nochmal ein verstärktes Interesse an Nordkorea da war. Und diese Dinge haben letztlich dazu beigetragen, sowohl mein wissenschaftliches Interesse wieder zu erneuern, der ich mich ja doch sehr für wirtschaftliche Transformationen auch in solchen Systemen interessiert habe. Und gleichzeitig hat es auch dafür gesorgt, dass einfach eine Nachfrage nach meinem vermeintlichen Wissen da war. Und naja, dadurch sind wir jetzt da, wo wir heute sind.
Herr Frank, wenn wir noch einmal zurückblicken, gibt es, ich weiß, es ist eine sehr banale Frage, aber ich stelle sie trotzdem, Sie haben schon so viele interessante Anekdoten erzählt, eine geht noch, würde ich mal sagen. Gab es einen einprägendsten Moment, der Sie vielleicht danach oder vielleicht auch bis heute nicht loslässt von Ihrem Aufenthalt vor Ort?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Über die allgemeine Lehre, die ich gezogen habe, daraus habe ich ja schon gesprochen. Also wirklich die Selbstkritik dahingehend, nicht wieder so verbohrt zu sein und so mich sozusagen ins Schneckenhaus zu verziehen, sondern offen zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Als Ereignis vielleicht eine Studentin, eine nordkoreanische, mit der wir im Wohnheim zu tun hatten, die also schon irgendwie speziell gewesen sein muss, weil sonst hätten die nicht ins Ausländerwohnheim gehen können. Und die sprach auch sehr gut Englisch. Das heißt, mit der konnte man sich tatsächlich auch vertieft unterhalten. Und das war schon irgendwie klar, dass die geschickt wurde, mitten im Auftrag, uns irgendwie bei Stimmung zu halten, zu betreuen, keine Ahnung. Aber irgendwann brach es aus der heraus und das, ich glaube im Nachhinein, das war ehrlich und das klang so authentisch. I don't want to be blind, hat sie gesagt. Ich möchte nicht blind sein. Und das war dann begleitet von Fragen eben nach unserem Alltag und so weiter. Und gerade wir natürlich als Ex-Ostdeutsche waren für die natürlich besonders interessant, weil wir so ein bisschen als aus dem eigenen Camp kommend angesehen wurden. Also wir waren einfach glaubwürdiger. Und dann, wir hatten ja beide Welten gesehen. Ne? Und das ist mir in Erinnerung geblieben, diese Verzweiflung fast, die ich so gut habe nachempfinden können als jemand, der selber in der DDR gelebt hat und der sehr auch gelitten hat unter der Tatsache, dass wir da zwar nicht so isoliert waren wie die Nordkoreaner, aber letztlich auch nicht reisen konnten, wo wir hin wollten. Und damit dieses Gefühl nicht nur der Isolation, sondern auch des Blindseins, des Nicht-Sehen-Könnens. Das habe ich mir gemerkt, so als einschneidendes Erlebnis.
Herr Frank, wenn jetzt jemand Ihren Schilderungen zugehört hat und sich denkt, ich würde mir das auch gerne mal ansehen, ich würde gerne mal in dieses Land reisen, sind wir wieder bei dem Thema, Das geht ja derzeit meines Wissens nach nicht. Gibt es irgendeinen Ausblick, dass das vielleicht wieder einmal möglich sein könnte? Ich glaube, seit Corona ist das Land ja völlig abgeschottet.
Naja, Anfang dieses Jahres, 2025, ist es im Februar möglich gewesen, nach Raslan zu fahren. Das ist die Industriezone im Nordosten. Das war für 2 Wochen offen. Jetzt ist Raslan nicht Nordkorea, aber es ist also nicht, wie soll ich sagen, repräsentativ für Nordkorea, weil es eine Sonderwirtschaftszone ist. Aber das war zumindest mal eine Variante. Und im April konnte man auch zum Pyongyang-Marathon fahren, beziehungsweise fliegen. Das haben die dann aber auch relativ schnell wieder abgebrochen, weil irgendwie haufenweise Influencer da waren, die da allen möglichen Quatsch gemacht haben. Da haben dann die Nordkoreaner auch gemerkt, das bringt hier nichts. Aktuell ist es tatsächlich so, dass man als westlicher Ausländer nicht nach Nordkorea kann. Also Russen können, Chinesen können, glaube ich, auch bedingt. Aber das muss ja nicht ewig so bleiben. Also wie ich Nordkorea kenne, und da kommt mir meine Erfahrung auch einfach zugute, sind ja inzwischen wirklich schon fast 34 Jahre, die ich mich damit intensiv beschäftige, 35 sogar. Die Dinge verändern sich da und zum Teil auch relativ schnell. Also es ist eigentlich nichts unmöglich. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, einfach dranbleiben. Inzwischen gibt es auch Nachrichten darüber, dass zum Beispiel private Autos zugelassen sind in Pyongyang und plötzlich die Zahl der Privatfahrzeuge nach oben schnellt, sodass die jetzt erstmalig ein Parkplatzproblem kriegen in Nordkorea. Also ich selber würde sogar direkt gern mal wieder hinfliegen und zu schauen, um zu sehen, was sich in den letzten Jahren doch so massiv verändert hat. Kim Jong-un fährt auch jetzt offensichtlich eine ganz andere Politik. Er versucht, die Wirtschaftsentwicklung quasi zu seiner Priorität zu machen, auch so ein bisschen zur Basis seiner Legitimität, also fast wie eine Entwicklungsdiktatur, wie wir sie im ostasiatischen Raum in den letzten Jahrzehnten ja schon öfter erlebt haben. Also das muss schon interessant sein. Einfach die Augen aufhalten und schauen. Im Augenblick geht es nicht, das ist richtig. Ich würde es nicht ausschließen. Kompliziert ist es eh nicht, weil man sowieso nur per organisierter Tour dahin kommt. Und ja, man muss sich mit sich selber auch im Reinen sein, dass man in ein System fährt, das ganz klar eine totalitäre Diktatur ist mit Menschenrechtsverletzungen, Atomwaffen und so weiter. Es gibt Menschen, die sagen, da fahre ich sicher nicht hin. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also jeder muss mit sich selber im Reinen sein, ob er dahin fahren möchte oder nicht. Sorgen, dass man das Regime damit finanziert, muss man sich vielleicht nicht machen, weil mit Verlaub, aber das sind Peanuts, die wir als Touristen dann dort beitragen können. Aber ansonsten einfach abwarten, Tee trinken und Geduld haben.
Rüdiger Frank war das. Vielen Dank für diese Schilderungen, auch über diese doch durchaus privaten Ansichten, die Sie hier mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.